Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. Tierversuche können rechtswidrig sein, sagt das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil, das die Forscher in Zürich empört. Die Buchmesse in Frankfurt ist eröffnet. Zum Streit ums Gastland China haben wir ein ausführliches Dossier. Außerdem, die rumänische Regierung scheitert an einem Misstrauensvotum. In Guinea protestieren Oppositionsparteien mit einem landesweiten Streik gegen Machthaber Camara. Und die Schweizer Sozialdemokraten suchen ihre Themen neuerdings im Cyberspace. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat zwei Tierversuchsprojekte der Universität und der ETH Zürich zu Recht verboten. Das Bundesgericht hat die Beschwerden der betroffenen Forscher abgewiesen. Das Institut für Neuroinformatik wollte Versuche an Affen durchführen. Die Versuche sollten einerseits der Entwicklung leistungsfähiger Computer dienen, andererseits sollte nach besseren Therapien für Schlaganfallpatienten geforscht werden. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hatte die Versuche verboten, weil die Belastung für die Affen zu groß sei. Die Spitze der SP Schweiz hat Details bekannt gegeben zu den beiden Volksinitiativen, die sie lancieren will. Die eine Initiative fordert einen gesetzlich verankerten Mindestlohn von 3.500 Franken für alle Angestellten. Damit soll die Kaufkraft der einkommensschwächeren Schichten erhöht werden. Die zweite Initiative verlangt die Stärkung von erneuerbaren Energien. Davon erhofft sich die SP-Parteileitung Zehntausende von neuen Arbeitsplätzen. Am nächsten Samstag entscheiden die SP-Delegierten über die beiden Volksbegehren. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats hat sich mit der Verhaftung Hannibal Gaddafis und dessen Ehefrau befasst. Die Verhaftung des Sohnes des libyschen Revolutionsführers und dessen Ehefrau sei völlig legal gewesen. Das habe der Genfer Justizdirektor Moutinho bestätigt, sagte FDP-Nationalrätin Brunschwig-Graf. Weiter hat sich die Außenpolitische Kommission mit dem Fall Polanski befasst. Sie stellt sich dabei hinter das Vorgehen der Schweizer Justiz. Die Schweiz als Rechtsstaat habe sich nicht anders zu verhalten. Der neue Bärenpark in Bern wird viel teurer als erwartet. Statt der geplanten 14 Millionen könnte der Bau über 23 Millionen Franken kosten. Dies teilten die Verantwortlichen der Stadt Bern mit. Grund für die hohen Mehrkosten ist, wie schon länger bekannt, der instabile Hang am Aare-Ufer. Der Hang machte den Bau bedeutend schwieriger, als zuvor angenommen worden war. Bern will nun von den Geologen und Bauplanern Schadenersatz fordern. Der neue Bärenpark soll Ende Monat eröffnet werden. In Rumänien ist die bürgerliche Regierung gestürzt worden. Das Parlament hat einen Misstrauensantrag der Opposition klar angenommen. Die Opposition wirft der Regierung vor, das Land wirtschaftlich und moralisch zu zerstören. Es ist der erste Sturz einer rumänischen Regierung durch einen Misstrauensantrag. In 6 Wochen finden in Rumänien Präsidentenwahlen statt. Russland und die USA seien bei den Gesprächen über die atomare Abrüstung wesentlich vorangekommen, sagt der russische Außenminister Sergei Lavrov. Lavrov diskutierte mit seiner Amtskollegin Hillary Clinton vor allem über ein neues Abrüstungsabkommen. Denn der jetzt gültige Abrüstungsvertrag START läuft im Dezember aus. Ein Nachfolgevertrag soll die Zahl der Atomwaffen in Europa weiter verringern. Zudem berieten Clinton und Lavrov über den Atomstreit mit Iran. Dabei seien sie sich einig, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Sanktionen ergriffen werden sollen. Vor einer Stunde wurde in Frankfurt die 61. internationale Buchmesse eröffnet. China ist Ehrengast der weltgrößten Bücherschau, die bis Sonntag dauert. Die meisten der mehr als 7000 Aussteller kommen aus Deutschland. Die Schweiz ist mit 180 Ausstellern vertreten. Nach einem Steinschlag bleibt die Hauptstraße zwischen Stanzstaat und Hergiswil bis Ende Jahr gesperrt. Geologen haben festgestellt, dass die Hauptstraße am Vierwaldstätter See weiter gefährdet ist. Für Velofahrer und Fußgänger verkehrt eine Fähre zwischen Stanzstaat und Hergiswil. Gestern verschüttete ein Steinschlag die Straße. Dabei verletzte sich ein Förster schwer. Er ist in Lebensgefahr. Ein 17-Jähriger hat gestanden, am letzten Freitag beim Eishockeyspiel zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions Rauchpulver gezündet zu haben. Das Spiel musste darauf abgebrochen werden. Der Jugendliche hat sich der Polizei gestellt, wie die Zuger Justiz mitteilt. Laut den Aussagen des 17-Jährigen halfen seine Kollegen, das Rauchpulver ins Stadion zu schmuggeln. Der österreichische Skirennfahrer Hermann Mayer hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Hermann Mayer ist einer der erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten. Er wurde zweimal Olympiasieger und dreimal Weltmeister. Viermal holte er den Gesamtweltcup. Insgesamt feierte Mayer im Super-G, in der Abfahrt und im Riesenslalom über 50 Weltcupsiege. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.321 Punkten, minus 0,9%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 9.894 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,82 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,235. Das Wetter. In der Ostschweiz und in Graubünden fällt in der Nacht etwas Schnee bis gegen 600 Meter. Morgen Mittwoch gibt es in der Deutschschweiz einen Wechsel aus Sonne und Wolken und mit kräftiger Brise gibt es nur noch 8 Grad. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperaturen steigen im Tessin mit Nordwind auf rund 17 Grad. Am Donnerstag scheint dann vielerorts die Sonne. Im Flachland und im Osten hat es zeitweise Wolken. Mit Brise gibt es im Norden rund 6 Grad, im Süden mit Nordwind 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Auch Affen haben Würde. Ein Grundsatzurteil aus Lausanne, das für Aufregung sorgt, bevor es richtig gesprochen ist. Virtuelle Themensuche. In ihrer Krise verstricken sich die Sozialdemokraten neuerdings ins Internet. Dann, das jüngste Opfer der Wirtschaftskrise in Rumänien ist der Premierminister selbst. In Guinea versucht die Opposition den Schulterschluss gegen den neuen Machthaber und hat einigen Erfolg. Seine lose Zunge kostet einen der obersten Verantwortlichen der Deutschen Bundesbank seinen Job oder fast. Und im Echo-Dossier zur Frankfurter Buchmesse, China, dieser riesige Literaturmarkt, auf dem kein Autor genau weiß, was er schreiben darf und was nicht. Das Gespräch mit der Sinologin und dem chinesischen Bestsellerautor. Die Forscher des Instituts für Neuroinformatik der Zürcher Hochschulen gingen bis vor Bundesgericht, doch der Erfolg blieb ihnen versagt. Lausanne hat, wie gehört, der Zürcher Tierversuchskommission Recht gegeben, die zwei umstrittene Tierversuche des Instituts verbot. Erstmals wird damit höchstrichterlich die Würde des Tiers stärker gewichtet als der mögliche medizinische Nutzen. Das Urteil freut die Tierschützer, Forscher befürchten jedoch massive Nachteile für die Grundlagenforschung. Alexander Sauter berichtet.
Wie funktioniert das menschliche Gehirn? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Forscher der ETH und der Universität Zürich. Die Antworten erhoffte man sich aus Versuchen mit Affen, mit Makaken. Jahrelang wurde dies so praktiziert. Bei einem Versuch saß der Affe festgebunden an einem Stuhl. Er musste Aufgaben lösen, machte er es richtig, bekam er als Belohnung zu trinken. Dieser Tierversuch erlaubte den Forschern zu sehen, wie das Gehirn funktioniert, wenn es lernt. In einem anderen Experiment wurden Sonden in das Hirn des Affen eingeführt, das Tier später getötet und das Hirn analysiert. Vor 3 Jahren bewilligte die zuständige Zürcher Tierversuchskommission die Experimente aber nicht mehr. Heute, nach jahrelangem Rechtsstreit, stützte das Bundesgericht diesen Entscheid. Erstmals verbietet ein Gericht Tierversuche. Enttäuscht reagieren die Forscher. Roman Klingler, Sprecher der ETH Zürich.
Wir befürchten, dass es in Zukunft schwierig, sehr schwierig wird, überhaupt noch Bewilligungen zu erhalten. Und dass so gesehen Forschung, Grundlagenforschung mit Primaten eigentlich fast nicht mehr möglich sein wird am Standort Zürich.
Die Begründung des Bundesgerichts steht noch aus. Die Tierversuchskommission berief sich damals bei ihrem Entscheid erstmals auf die Würde des Tieres. Gerade der Versuch mit dem Trinkenzug, dass der Affe also erst zu trinken bekommt, wenn er eine Aufgabe erfolgreich löst, würde gegen die Würde des Tieres verstoßen, die in der Verfassung verankert ist. Zudem würde die Belastung für die Tiere schwerer wiegen als der Nutzen der Experimente für den Menschen. Wie funktioniert das Gehirn? Wie erholt es sich bei einem Schlaganfall? Kann man psychische Krankheiten wie Depressionen oder Schizophrenie heilen? Alles Antworten, die man nur durch Tierversuche bekommt, sagt ETH-Sprecher Roman Klingler.
Das sind Erkenntnisse, die nur auf diesem Weg zu gewinnen sind. Es ist im Moment einfach nicht möglich, alle Art von Grundlagenforschung in diesem Bereich ohne Tierversuche zu machen.
Was sind die Konsequenzen dieses neuen Richterspruchs? Jerry Bolliger ist Geschäftsleiter der Stiftung Tier im Recht und bis vor kurzem Mitglied der Zürcher Tierversuchskommission. Er hofft,
dass auch in Zukunft ähnliche Versuche, die eben nicht durch einen rechtfertigenden Nutzen legitimiert werden können, dass ähnliche Versuche eben auch nicht bewilligt werden.
Und die Forscher befürchten negative Konsequenzen für den Forschungsplatz Schweiz, dass Forscher ins Ausland abwandern, denn dort sind solche Experimente weiterhin erlaubt. Ein Argument, das für Tierschützer Jiri Bolliger nicht zählt.
Aus der Sicht des Tierschutzes kann ein allfälliger Wettbewerbsnachteil natürlich nie diese übermäßigen Leiden der Tiere irgendwie rechtfertigen.
Der jahrelange Rechtsstreit um die Tierversuche hat bereits Konsequenzen. In Zürich gibt es seit gut einem Monat keine Tierversuche mehr mit Affen. Der Wissenschaftler, der die umstrittenen Experimente durchführen wollte, reiste mit seinen drei Tieren nach Deutschland, um seine Forschung dort weiterzutreiben.
Alexander Sauter berichtete. Nach den vielen Sitzverlusten bei kantonalen Wahlen ergreift die SP die Flucht nach vorn. Sie lanciert zwei Initiativen, nämlich gegen Lohndumping und für erneuerbare Energien. Bemerkenswert daran, die Themen gesetzt hat die SP aufgrund einer Internetumfrage. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Es waren 5 Initiativprojekte, die die SP ihrer virtuell partizipierenden Basis und ihren Sektionen zur Auswahl stellte. 2 Themen verfolgt sie nun weiter. Neue Energien für neue Arbeitsplätze. Mit dieser Initiative sollen erneuerbare Energien gestärkt und gleichzeitig Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Und die 2. Initiative fordert einen Mindestlohn von 3.500 Franken. Die 3 anderen Themen, Elternurlaub, flexibles Rentenalter und Erbschaftssteuer, werden nicht weiterverfolgt, weil sie weniger Zustimmung erhalten hatten. Das Vorgehen mit der Internetumfrage ist speziell. Hat die Partei doch keine Übersicht darüber, wer an der Umfrage auf ihrer Webseite teilgenommen hat? Michael Latzer, Professor für Publizistik an der Universität Zürich.
Ja, es ist insofern problematisch, als man natürlich hier eine Vorauswahl hat, wer ist im Internet und wer beteiligt sich an solchen Abstimmungen. Also falls nicht aktiv eine Vorselektion getroffen wird von jenen, die diese Abstimmung machen, dann kann man auch nicht zu einem Ergebnis kommen, wo man behaupten kann, das wäre ein Abbild der Meinung der Bevölkerung.
Heikel würde es laut Latzer jedoch erst, wenn eine Partei ihre Themen immer so bestimmen würde.
Falls die Schule macht, werden sie natürlich auch Leute und Interessensgruppen darauf einstellen und dann bieten sich etliche Manipulationsmöglichkeiten natürlich hier an, um gewisse Interessen voranzutreiben.
Von einer aktiven Politik erwarte er etwas anderes, so Latzer. Da die SP dieselben Themen auch ihren Sektionen vorgelegt habe, könne diese Vorauswahl der Themen trotzdem als politisch legitim erachtet werden. Andere sind vom Vorgehen der SP überzeugt. Andreas Lattner, Professor für Schweizerische Verwaltung und Staatspolitik in Lausanne.
Ich gehe davon aus, dass das Internet für die Parteien in Zukunft noch viel wichtiger werden wird. Das wird auch damit zusammenhängen, wie stark die Leute selbst über das Internet politisch aktiv werden, beispielsweise wenn sie elektronisch wählen oder abstimmen können. Und hier lohnt sich natürlich eine Investition der Parteien auf jeden Fall.
Und auch SP-Präsident Christian Levrat sieht sehr wohl eine Zukunft in der Politik per Mausklick, betont aber gleichzeitig, dass die Befragung der Sektionen sehr wichtig gewesen sei.
Und wir sind deutlich weitergekommen. Einer der Initiativen, die wir am Schluss behalten haben, die Frage der Industriepolitik und der erneuerbaren Energie, hat sich maßgebend verändert im Verlauf der Diskussion, weil wir zum Einsicht kommen mussten, dass das Ganze vielleicht etwas eng angepackt gewesen war und dass man den Blickwinkel verbreiten musste. Also ich ziehe einen sehr positiven Bilanz und würde gar nicht ausschließen, dass wir das wiederholen.
Die SP hat die Auswahl der Themen getroffen, doch die Konkurrenz läuft nicht. So diskutiert auch der Gewerkschaftsbund die Lancierung einer Initiative über den Mindestlohn. Für Christian Löwra kein Problem, da werde man sich sicherlich finden. Und dass auch die Grünen eine Initiative für einen Green New Deal planen, macht dem SP-Präsidenten kein Bauchweh. Man suche die Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden und man wolle eine Industriepolitik machen, die nicht Verzicht predige.
Wenn die Grünen, die bis jetzt eine eher ascetische Linie gefahren sind, wo man auf Wachstum verzichten muss und etwas sich distanziert haben von dieser Industriepolitik, sich jetzt auch in dieser Industriepolitik bekennen, dann umso besser.
Definitiv entscheiden über die Lancierung der Initiativen wird die SP-Parteibasis am Samstag.
In Rumänien liegen die Parteien im erbitterten Streit, so sehr, dass nun die Regierung darauf zerbricht. Das Parlament hat dem liberalen Minderheitskabinett von Premierminister Emil Boc heute Nachmittag das Misstrauen ausgesprochen. Wie es in Bukarest nun weitergeht, ist unklar. Ein Monat vor der Präsidentenwahl herrscht politischer und wirtschaftlicher Stillstand. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann berichtet.
Der Zusammenbruch der Regierung hat sich bereits vor 2 Wochen abgezeichnet. Die Sozialdemokraten wollten sich nicht mehr am gemeinsamen Kabinett mit den Bürgerlichen beteiligen und zogen ihre 9 Minister zurück. Grund war ein Streit über die Vorbereitungen zur Präsidentenwahl, die in 40 Tagen stattfinden soll. Die Sozialdemokraten warfen ihrem rechten Koalitionspartner vor, diesen Urnengang zu manipulieren, um so die Wiederwahl ihres Favoriten Basescu zu ermöglichen. Nach ihrem Austritt ersetzte Premier Boc die linken Minister kurzerhand mit eigenen Leuten, was nun im Parlament nicht gutiert wurde. Misstrauensvoten sind in Rumänien zwar an der Tagesordnung, aber dies ist das erste Mal seit dem Ende der Ceausescu-Diktatur vor 20 Jahren, dass eine Regierung vom Parlament auch wirklich gestürzt wird. Diese politische Instabilität wirft erneut ein schlechtes Licht auf das EU-Neumitglied Rumänien, das unter besonderer Beobachtung Brüssels steht. Das Bündnis zwischen den Liberalen und den Sozialdemokraten stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Rechte und Linke brachten nach den Wahlen vor einem Jahr komplett unterschiedliche Vorstellungen ein, wie die riesigen Probleme des Landes gelöst werden müssten. Man behinderte sich gegenseitig so dermaßen, dass man letztlich keinen Schritt vorwärts kam. All die großen Vorhaben sind auf der Strecke geblieben. Rentenreform, Justizreform, Bildungsreform, keine einzige konnte umgesetzt werden. Dann der Kampf gegen die Wirtschaftskrise. Nach einer beispiellosen Wachstumsphase während den letzten 5 Jahren mit Raten bis zu 10% ist die rumänische Wirtschaft in diesem Jahr in eine tiefe Rezession gestürzt. Nur dank eines 20 Milliarden Euro Kredits des Internationalen Währungsfonds kann das Land seine öffentlichen Dienste überhaupt noch finanzieren. Doch der IWF machte der Regierung im Gegenzug Sparauflagen. 200.000 Stellen in der Verwaltung sollen abgebaut werden. Verständlich, dass keine Woche vergeht, ohne dass irgendeine Berufsgruppe mit einem Streik die Hauptstadt Bukarest lahmlegt. Wie es nun weitergeht, ist offen. Vorläufig dürfte die Regierung Boc kommissarisch im Amt bleiben, bis eine Übergangsregierung aus parteilosen Experten gebildet werden kann. Diese wird das Land bis zu allfälligen Neuwahlen durch die Wirtschaftskrise steuern müssen und die Präsidentenwahlen vorbereiten. In gut einem Monat wird das Staatsoberhaupt gewählt. Nach den jüngsten Ereignissen ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem bürgerlichen Amtsinhaber Basescu und dem linken Herausforderer Ciolla zu erwarten.
Das war ein Bericht von Mark Lehmann. Guinea in Westafrika ist klein, aber rohstoffreich und voller Unruhe. In der ehemaligen französischen Kolonie herrscht seit einem knappen Jahr der selbsternannte Putschistenchef Moussa Camara. Er riss die Macht an sich mit Teilen der Armee, um das Vakuum zu füllen nach dem Tod des langjährigen Diktators Conte. Doch es formiert sich Widerstand. Vor 2 Wochen gab es eine Demonstration, die äußerst blutig niedergeschlagen wurde. Und seit gestern ist Streik. Verschiedene Gewerkschaften und politische Bewegungen haben zu dem vorerst 2-tägigen landesweiten Ausstand aufgerufen. Mit welchem Erfolg? Ich fragte unseren Afrika-Korrespondenten Rudi Küng.
Ich habe mit verschiedenen Leuten in Conakry telefonieren können. Ich habe auch sonst Leute aus Guinea kontaktiert und die Meinung ist einhellig. Der Streik wird befolgt. Es ist auch so, dass kein Militär in den Straßen präsent ist. Das ist ein klares Zeichen. Der Herrscher, der gegenwärtige Moussa Camara, will nicht jetzt noch mehr provozieren, wie das eben schon passiert ist mit diesem schrecklichen Massaker im Fußballstadion, bei dem 158 Menschen erschossen wurden und wahrscheinlich über 1000 verletzt.
Was ist die Forderung der Leute, die heute streiken und protestieren?
Es sind die Gewerkschaften, es sind die politischen Parteien, die aufgerufen haben. Die Leute machen mit. Die Forderung heißt, Camara, der Diktator, der neue Chef, Militärchef, der Putschgeneral muss weg, er muss abtreten. Und das heißt auch, es ist gar keine Frage, dass er an irgendwelchen Wahlen teilnehmen soll. Und auch seine Bewegung, er hat so eine Gruppe, CNDD heißt die, die muss auch gehen, die darf nicht mehr teilnehmen an irgendwelchen künftigen Wahlen.
Und das, obwohl dieser selbe Camara vor einem knappen Jahr angetreten ist als der neue Hoffnungsträger. Warum diese Enttäuschung jetzt plötzlich?
Ja, man hat ihn vielleicht mehr als Hoffnungsträger wahrgenommen von außen. Wenn man heute ein bisschen näher das zu ergründen sucht, spürt man, er war einfach der Mann der Stunde. Er hat die Macht an sich gerissen und da hat man automatisch gedacht, mit seinen Äußerungen, er hat ja gesagt, er will demokratische Wahlen, er will ein Ende der Diktatur, er will etwas für die Armen tun und so weiter und so fort. Schöne Worte. Und da hat man natürlich gehofft, ja, hoffentlich kommt es soweit. Und jetzt sieht man einfach ganz klar, das ist nicht der Fall.
Könnte denn dieser Protest, wie wir ihn gestern und heute sahen, der Anfang, der Auftakt sein zu einem breiten und zu einem nachhaltigen Schulterschluss, zu einer größeren Protestbewegung?
Das ist das Neue, was ich heute gespürt habe, wenn ich mit den Leuten geredet habe. Bisher war eben diese Opposition immer zerstritten. Sie wurden auch von den beiden Diktatoren, die bisher Guinea regiert hatten, auch immer gekauft. Man hatte einzelne Exponenten in die Regierung geholt. Und das scheint jetzt wirklich vorbei zu sein. Es ist jetzt wirklich so, dass er gehen muss. Und es werden scharfe Worte auch gebraucht gegen den Herrscher Moussa Kameramann. Hat ihn sogar mit Idi Amin Dada, diesem schrecklichen General aus Uganda, verglichen. Also man sieht in ihm einen Verrückten. Und das heißt etwas. Also man sieht die Gefahr, die lauert für Guinea, aber sogar für die ganze Region.
Andererseits lesen wir gerade heute, dass China Milliardenverträge für künftige Ölförderung abschließen will mit diesem selben Camara. Wird er dadurch nicht gestützt?
Das ist natürlich die ganz große Gefahr und handelt sich tatsächlich um ein Riesengeschäft, um ein 7-Milliarden-Dollar-Geschäft, das die Chinesen, eine chinesische Firma, es ist nicht enthüllt worden, um welche Firma es sich handelt, die da eben investieren will, sowohl in den Abbau von Bauxit und anderen Bodenschätzen, sowie auch vom Erdöl, das entdeckt wurde vor der Küste wie in anderen Ländern, Nachbarländern auch. Also das ist ganz klar, wenn China mit diesen Mitteln jetzt kommt, während gleichzeitig die westafrikanischen Staaten Sanktionen gegen Guinea verhängen wollen, das ist natürlich schon ein Machtfaktor, der mit dem zu rechnen ist.
Diese westafrikanischen Staaten, Sie sprachen sie an, die sogar einen Sondergipfel einberufen, jetzt für Ende Woche, um den Fall Guinea zu diskutieren. Was ist denn von denen zu erwarten?
Das ganz erstaunlich ist, dass bereits ein Entscheid gefallen ist. Die westafrikanische Staatengemeinschaft, ECOWAS auf Englisch oder CEDEAO abgekürzt, hat sich den Forderungen der Force Vive, wie die heißen, die Oppositionskräfte in Guinea angeschlossen und haben gesagt, ja, Dadis, also der so nennt man den General Moussa Camara, muss gehen, seine Partei muss weg, es soll eine gemeinsame Übergangsregierung geben, die zu neuen Wahlen führen soll, ohne die CNDD von Moussa Camara. Es sollen keine Soldaten mehr mit Waffen in der Hauptstadt herumgehen dürfen und es soll eine internationale Untersuchungskommission die schrecklichen Geschehnisse anlässlich des Massakers untersuchen werden, vor allem die Vergewaltigungen der Frauen. Das ist eine sehr klare, sehr deutliche Forderung. Hier zeigen die westafrikanischen Staaten, dass sie so nicht weitermachen wollen.
Das waren Einschätzungen von Rudi Küng. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier gleich mit der Frankfurter Buchmesse und einem ausführlichen Dossier zum Gastland China, wo die Bücher enorme Auflagen erreichen und die Zensur oft rätselhafte Entscheide fällt. Zunächst aber eine andere Frankfurter Geschichte. Wenn sich ein Spitzenmanager der Deutschen Bundesbank in Frankfurt in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, dann geht's normalerweise um Geldmengen oder Bonität. Nicht so bei Thilo Sarrazin. Der SPD-Politiker und frühere Finanzsenator von Berlin spricht auch gern über das Verhalten von Minderheiten oder Ausländern. Mit seiner jüngsten Attacke auf in Deutschland lebende Türken und Araber in einer Kulturzeitschrift hat Sarrazin nun aber den Bogen überspannt. Heute hat ihn Bundesbankchef Weber arbeitsmäßig zurückgestuft. Eine Entmachtung per Notbremse. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Das hat es in der Geschichte der altehrwürdigen Bundesbank noch nie gegeben. Heute Mittag standen vor der Zentrale in Frankfurt mehr als 1000 wütende Demonstranten. Lautstark protestierten sie dagegen, dass Thilo Sarrazin viele ihrer Stellen streichen will. Ein Novum, wie gesagt, doch den attackierten Bankmanager dürfte die Aktion wenig beeindruckt haben. Thilo Sarrazin ist nämlich hart im Nehmen. Noch härter allerdings ist er im Austeilen. Dabei regen den 64-Jährigen regelmäßig all jene auf, die sich seiner Meinung nach im Leben zu wenig anstrengen. Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, faule Beamte oder, wie im jüngsten Fall, integrationsunwillige Ausländer. Er müsse, sagt der SPD-Mann Sarrazin in einem Artikel von Letter International, er müsse niemanden anerkennen, Zitat, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Ende Zitat. Genau dies aber, so Sarrazin, gelte in Berlin für 70% der türkischen und 90% der arabischen Bevölkerung. Und da er schon mal dabei war, schob der Finanzexperte gleich noch nach, dass diese Gruppe außer für den Obst- und Gemüsehandel keinerlei produktive Funktion habe. Es war eine Breitseite in reinster Sarrazin-Manier. Und dass er damit gewaltigen Ärger provozieren würde, konnte sich der Notenbanker ausrechnen. Spätestens dann, als ihm sein Chef in Frankfurt höchstpersönlich nahelegte, die strittigen Passagen vor dem Druck zu entschärfen, dem Ruf der Bank zuliebe und überhaupt. Doch Thilo Sarrazin, der frühere Politiker, blieb stur. Er entschuldigte sich zwar für den Ton an seiner Meinung, aber hielt er fest. Und das tat er auch, als ihm der deutschlandweite Sturm der Empörung die ersten Rücktrittsforderungen ins Gesicht wehte und Berliner SPD-Mitglieder seinen Parteiausschluss wegen fremdenfeindlicher Sprüche forderten. Heute hat Thilo Sarrazin dafür nun die Quittung bekommen. Sein Machtbereich bei der Bundesbank wird beschnitten. Für die prestigereiche Bargeldsparte ist nun ein Kollege des Abgestraften zuständig. Nach außen hin ist damit der Schaden wieder eingegrenzt, die Neutralität der Institution gerettet. Bundesbankchef Axel Weber hat sich durchgesetzt, zumindest im Ansatz. Am liebsten hätte er nämlich Thilo Sarrazin entlassen. Doch das verbieten die Statuten. Entlassen könnte ihn nur der Bundespräsident. Jetzt fragt sich nur, was mit der angestoßenen Debatte über die integrationsunwilligen Ausländer passiert. Nötig wäre sie, aber wer will sich schon daran die Finger verbrennen?
Aus Berlin war das Ursula Hürzeler. Die Buchmesse in Frankfurt ist eröffnet und ihr Umgang mit dem Gastland China hat schon im Vorfeld heftige Kritik ausgelöst. Kritik an der Buchmesse, die sich zum willfährigen Handlanger Chinas mache, Kritik an China als diktatorischem System, das Menschenrechte missachtet und Autorinnen und Autoren an der Ausreise hindert. Wir sprechen gleich darüber mit einem der erfolgreichsten chinesischen Autoren, der in Frankfurt gar nicht anwesend ist, sondern lieber zu Hause in China bleibt, und mit der Zürcher Sinologin Alice Grünfelder. Zunächst aber Romana Costa zur Kontroverse vor der Messe.
Zensur nicht bloß in China, sondern auch an der Buchmesse. So lautet die Kritik seitens der Medien und der Politik. Im Vorfeld wurde der Messeleitung vorgeworfen, sie lasse sich vom Gastland gängeln. Der Auslöser war ein China-Symposium vor rund einem Monat, wo es zwischen der Messeleitung und der chinesischen Zensurbehörde ein Hin und Her um die Teilnahme von zwei regimekritischen chinesischen Autoren gab. Sie wurden zunächst eingeladen, dann wieder ausgeladen. Jürgen Boos, der Direktor der Buchmesse, wurde daraufhin kritisiert. Er sei vor dem offiziellen chinesischen Partner eingeknickt. Dann lud ein anderer Organisator die beiden doch nochmals ein. Die Folge, die offizielle chinesische Delegation verließ, erzürnt den Saal. Jürgen Boos entschuldigte sich eifrig nach allen Seiten. Trotz der Entschuldigung, Jürgen Boos findet, er habe alles richtig gemacht.
Ich glaube nicht, dass im Vorfeld etwas falsch gelaufen ist. Im Gegenteil, wir haben ganz bewusst uns entschieden, China 4 Wochen vor der Buchmesse in den Mittelpunkt zu stellen und haben ein Symposium veranstaltet. Und dieses Symposium hatte 6 Mitorganisatoren, die sich nicht alle einig darüber waren, wer da jetzt mitdiskutiert, wer mitmacht. Und das hat ein Medieninteresse gegeben, von dem wir denken, dass es wichtig war. Wir hatten eine politische Diskussion vor der Messe und wir werden die auch während der Messe weiterführen.
Hier scheint jemand Peinlichkeiten schön zu reden und es allen recht machen zu wollen. Man wird den Eindruck nicht los, dass die Messeleitung im Umgang mit China etwas blauäugig war und ist. Immerhin, es hat sich gezeigt, dass der Eklat auch sein Gutes hat. Die Medien haben den offiziellen Auftritt Chinas sehr genau unter die Lupe genommen. Sie haben ausgiebig denjenigen eine Stimme gegeben, die China nicht an der Buchmesse haben will. Das hat den Blick auf China geschärft, noch bevor die Messe mit all ihren Veranstaltungen und Gegenveranstaltungen begonnen hat. Stellt sich die Frage, ob es nun an der Buchmesse einen Dialog zwischen den Parteien geben wird. Direktor Boos bleibt realistisch.
Er kann nicht im Vordergrund stehen. Dafür sind die Positionen so unterschiedlich. Ich glaube, dass er teilweise an einzelnen Ecken stattfindet. Ich weiß zum Beispiel auch, dass taiwanesische Autoren sich mit Autoren aus der Volksrepublik hier treffen werden. Ja, also da finden an verschiedenen Stellen kleine Nadelstiche statt. Die setzen sich zusammen und daraus wird hoffentlich was entstehen.
Für die Buchmesse gilt also, jede Kontaktaufnahme ist besser als keine. Immerhin. Bisher waren nur 80 Bücher mit moderner chinesischer Literatur ins Deutsche übersetzt worden. Dank der Buchmesse sind es nun 400 Bücher. Bücher, die zum Teil den Finger auf Chinas Wunden legen. Bücher, die die Diskussion über Chinas Umgang mit Demokratie, mit Menschenrechten und Meinungsfreiheit anheizen.
Romana Costa berichtete über die Kontroverse zur Eröffnung der Buchmesse mit ihrem sperrigen Gastland China. Wie das Reich der Mitte mit seinen Autoren und Verlagen umgeht, weiß die Zürcher Sinologin Alice Grünfelder. Sie hat in China gelebt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Chinas Literaturen. Raphael Zehnder hat mit ihr gesprochen.
In China erreichen Buchbestseller Millionenauflagen. Viele Leser lesen auch gratis im Internet oder kaufen Raubdrucke. Die bei chinesischen Leserinnen und Lesern beliebtesten Bücher seien Ratgeber und Sachbücher. Literatur lesen nur 10-15% der Bevölkerung, sagt die Zürcher Sinologin Alice Grünfelder. Die chinesische Verlagslandschaft sei vielfältig, staatliche und private Unternehmen existieren nebeneinander. Doch es wäre zu einfach, bei staatlichen Verlagen langweilige, zensierte Funktionärsliteratur zu vermuten und bei privaten inhaltlich und formal freiere Texte.
Da kommt man nicht sehr weit, wenn man pauschal sagt, das ist alles einfach nur staatlich und deshalb produzieren die keine gute Literatur. Das stimmt so nicht. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass gerade die privaten Verlage nur gute Literatur produzieren, weil sie ja eher auf den Markt schielen müssen.
An der Zensur vorbei kommen weder die staatlichen noch die privaten Verlage. Sie müssen jedes Manuskript der Zensur vorlegen. Die Entscheide der Behörde seien oft rätselhaft, stellt die Sinologin Alice Grünfelder fest.
Ich bin zum Beispiel überrascht, weshalb die Romane von Yan Liang Ke verboten sind in China. Beispielsweise dann ein Roman wie Brüder von Yu Hua, der ja im zweiten Teil wirklich ein fast schon widerwärtiges Bild von China entwirft. Warum dieses Buch erlaubt ist, zwar auch heftig umstritten ist, aber es ist erlaubt, weil es schädigt ja auch das Ansehen Chinas in der Außenwelt.
Weil das chinesische Pressegesetz die verbotenen Inhalte nicht definiert, weiß kein Autor genau, was er schreiben darf und was nicht und wie die Behördenlogik funktioniert. Eine Strategie, um die Zensur auszutricksen, sieht Grünfelder nicht.
Ich glaube nicht, dass es so eine Strategie gibt, weil selbst Yan Liang Ke, der ja lange auch in der Propagandaabteilung der Armee gearbeitet hat, bei seinem letzten Roman nicht an der Zensur vorbeikam. Er hat diesen Roman, Der Traum eines Großvaters, mehrfach überarbeitet, um genau der Zensur zu gefallen. Er hat da fiktive Elemente verwendet, auch ein spezielles literarisches Verfahren, was ich für sehr geglückt halte, und war selbst sehr enttäuscht, dass es ihm nicht gelungen ist. Also offenbar weiß auch er nicht, wie mit dieser Zensur, mit diesen Zensurmechanismen umgehen.
Manchmal realisiere die Behörde den Inhalt eines Buchs auch erst nach der Veröffentlichung, sagt die Sinologin Alice Grünfelder. Und Verbote lassen sich oft nicht rigoros durchsetzen.
Wenn es heißt, das Buch ist verboten in China, heißt es das noch lange nicht. Denn das bedeutet eventuell, dass es in den Buchhandlungen nicht mehr lieferbar ist oder nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr nachbestellt wird. Aber man kann es durchaus kaufen auf den vielen Buchmärkten, auf den Buchständen, die es überall in ganz China gibt. Und es gibt noch viele Raubkopien.
Während der Kulturrevolution 1966 bis 1976 steckte die Volksrepublik Autorinnen und Autoren in Umerziehungs- oder Arbeitslager. Was passiert heute mit unbotmäßigen Literaten? Hausarrest, Reiseverbot, Arbeitsverbot.
Eine Maßnahme ist, dass einfach ihre Schriften nicht verlegt werden dürfen, wie bei Tsering Özer oder Dai Qing, die zwar ihre Texte und immer wieder veröffentlichen darf, zwar, aber als unliebsame Person gilt. Aber dass sie heute im Gefängnis landen, das ist mir so direkt von den Han-Chinesen noch nicht zu Ohren gekommen, von den Tibetern schon, ja.
Die ethnischen Minderheiten, Tibeter, Kasachen, Tadschiken, Uiguren, packt der Staat also härter an, aus Angst vor separatistischen Bestrebungen. Und Autoren, die sich politisch engagieren, haben ebenfalls keinen Spielraum.
Es gibt natürlich den Vorsitzenden vom chinesischen Pen-Verein, der Liu Xiaobo. Der ist nicht wegen seines Werkes, sondern wegen seines politischen Engagements verhaftet worden. Und er hat zusammen mit anderen Intellektuellen einfach für mehr Demokratie innerhalb des chinesischen Staates eine Charta aufgesetzt und unterschreiben lassen und sitzt deshalb im Gefängnis, aber nicht wegen seiner Schriften.
Sobald es also konkret um Demokratie geht, reagiert China restriktiv.
Raphael Zehnder. Der Autor, der den größten chinesischen Bestseller seit Maos kleinem roten Buch geschrieben hat, wird nicht in Frankfurt sein. Es ist Tian Rong. Sein Buch Der Zorn der Wölfe ist vordergründig zwar ein unverfängliches Werk über die Erlebnisse eines jungen Chinesen bei Nomaden und Wölfen in der Inneren Mongolei. Doch dahinter verbirgt sich eine Provokation. China-Korrespondent Urs Morf hat Tian Rong in Peking getroffen.
Tian Rong sagt, ich habe selber einen kleinen Wolf aufgezogen, der war für mich damals gleichzeitig mein Freund, mein Lehrer und auch mein Kind. Ein Grund für den Erfolg des Wolfsbuchs ist die Anschaulichkeit der Erzählung. Der heute 62-jährige Autor hat nämlich tatsächlich während der Kulturrevolution als zwangsweise aufs Land verschickter Jugendlicher 11 Jahre bei mongolischen Nomaden und Wölfen verbracht. Ein weiterer Grund für den Erfolg ist die Provokation. Der chinesische Titel des Buches heißt wörtlich übersetzt Wolfstotem.
Es ist ein kulturelles Symbol, wie Gott und der Mond. Hier ist Kongzi, hier ist Lam.
Jiang sagt, der Wolf gelte in China traditionell als etwas ganz Schreckliches, etwas Teuflisches. Auf der einen Seite das Gute, Konfuzius, auf der anderen Seite das Böse, der Wolf. Ich aber, sagt Jiang, habe im Titel des Buches aus dem Wolfsteufel etwas Heiliges gemacht, eben das Wolfstotem. Das provoziert viele Leute, was sehr im Sinne des Autors ist. Chinas traditionelle Kultur sei etwas ganz Schlimmes, sagt Jiang. Sie verwandelt die Menschen in willen- und geistlose Schafe, die ohne aufzumucken ihren Führern gehorchten. Und das, so Jiang, sei die Basis für Chinas jahrtausendealte Tradition diktatorischer Herrschaft. Dem schafähnlichen Untertanenverhalten stellt Jiang in seinem Buch 5 Tugenden der Wölfe gegenüber. Freiheitsdrang, Unabhängigkeit, Wetteifer, Mut und Teamgeist. Diese Tugenden, einen wölfischen Geist, habe er bei den Mongolen sowie bei den westlichen Völkern beobachtet. Nur wenn auch die Chinesen sich den wölfischen Geist aneigneten, könnten sie zu einem Volk von mündigen Bürgern werden. In China hat das Wolfsbuch unterschiedliche Reaktionen und heftige Diskussionen ausgelöst. Die Regierung hat es anfänglich auf die Liste der empfehlenswerten Bücher gesetzt. Von der ist es aber wieder gestrichen worden, als man herausfand, dass sich hinter dem Pseudonym Tian Rong ein Politologieprofessor versteckt, den man für seine Beteiligung an der Demokratiebewegung von 1989 mit Gefängnis bestraft hatte. Die Armee empfiehlt sein Buch zur Lektüre, weil sie hofft, ein Schuss Wolfsgeist könnte die Truppen schlagkräftiger machen. Und unter den hiesigen Nationalisten wird bis heute darüber gestritten, ob das Buch China helfen könnte, noch mächtiger zu werden, als es schon ist, oder ob Jiang ein Nestbeschmutzer sei, weil er Chinas Kultur in Frage stellt. Jiang kann das nur recht sein. Immerhin haben die Kontroversen das Buch zu einem großen Bestseller gemacht. Seit 2004 sind davon 3,1 Millionen legale Exemplare und zudem 30 Millionen Raubdrucke verkauft worden. Und klar ist der Bestsellerautor an die Buchmesse in Frankfurt eingeladen worden. Doch nach Deutschland reisen wollte er nicht. Denn wenn mir dann dort heikle Fragen gestellt werden, wie soll ich antworten? Jiang wäre in einem schweren Zwiespalt. Wenn ich offen antworte, lassen Sie mich dann überhaupt noch wieder nach China einreisen? Und wenn ich nicht antworte, bin ich dann noch ein freiheitlich gesinnter Autor? Das Beispiel Jiang zeigt, dass der freiheitliche Wolfsgeist in China zwar die Leser begeistert, sich aber noch lange nicht durchgesetzt hat.
Urs Morf in unserem Dossier zur Buchmesse und zum Buchland China. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.